Vor der Verkündigung schlagen wir noch auf Hebräer 12 und da lesen wir die ersten drei Verse, Hebräer 12, 1 bis 3. Ich bitte, dass wir dazu wieder aufstehen und dann beten wir danach. Hebräer 12, 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, das wir haben dürfen. Und wir danken dir, dass du unser Erretter bist, dass du unseren Glauben angefangen hast und dass du uns zugesagt hast, dass du uns hier durchbringen willst, dass wir auch bei dir in der Herrlichkeit im Himmel ankommen werden. Bitte gib jetzt Gnade für die Wortverkündigung, bitte gib Weisheit und die rechten Beispiele und bitte gib auch offene Herzen. Amen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das uns sehr viel von Kämpfen berichtet. Und wir haben ja auch gerade von Kämpfen gelesen und das ist nämlich das Buch Richter. Und das Buch Richter schließt ja gleich an das Buch Josua. Und Josua ist ja der Mann, der mit Israel angefangen hat, das verheißene Land einzunehmen und dafür gekämpft hat. Und so ist das bei uns geistlich ja auch. Wir müssen dieses verheißene Land des Glaubens einnehmen. Und der Jesus hat uns gerettet. Wir sind jetzt begnadigt worden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, haben ein neues Leben bekommen. Aber jetzt gilt es, so wie es Josua mal sagte, oder Gott zu Josua sagte, jetzt sollt ihr reingehen in das Land und überall, wo euer Fuß drauf tretet, das soll euch gehören. Aber wenn sie nicht gegangen wären, hätten sie kein Stückchen Land bekommen. Und so muss das Land eingenommen werden. Später sagt Josua einmal zu ihnen, ihr seid lässig geworden, ihr verteilt das Land nicht unter euch. Ihr macht einfach nicht weiter. Ihr denkt jetzt, oh, jetzt hat er ja gekämpft für uns, jetzt können wir die Hände wieder sinken lassen. Aber der Kampf geht weiter. Und als Josua starb, war noch viel Land einzunehmen, sagt die Bibel. Und auch wir sind noch lange nicht fertig. Nur weil wir bekehrt sind, sind wir ja nicht auf der goldenen Rolltreppe in den Himmel. Diese Treppe rollt nicht. Und das ist eher ein Weg in den Bergen, der auf und ab geht. An einer anderen Stelle zum Schluss sagt Josua, der Herr hat euch alles gegeben. Dieses Land gehört praktisch euch. Aber ihr müsst jetzt losgehen. Und ihr müsst die Völker, die da drin sind, rauswerfen. Und wir wissen, vor allem das Buch Richter zeigt uns dann, dass sie trotzdem lässig waren. Sie haben teilweise die Leute leben lassen und nicht ganz aufgeräumt. Die einen ziehen sich aus ihrem Gebiet, das sie per Los empfangen haben, sogar zurück, gehen woanders hin, da fällt es ihnen leichter. Und dann heißt es einmal in Richter 2, das können wir mal lesen, in Richter 2 steht dann einmal, Richter 2, 20 bis 23 lesen wir mal. Da steht Richter 2, 20 bis 23. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel prüfe, ob sie den Weg des Herrn wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. Die Bibel sagt uns im Neuen Testament, im Kolosser zum Beispiel, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit wohnt und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Und dann gucken wir in unser Leben und denken, naja, aber irgendwie sieht es ja gar nicht so aus. Da geht noch so viel schief. Und manchmal entgleise ich mir und habe mich gar nicht unter Kontrolle. Was ist denn da eigentlich los? Das ist ja nicht das, was wir da manchmal lesen, dass wir in Christus zur Fülle gebracht sind. Da ist der ganze Segen drin. Und vielleicht erinnern wir uns, vor 2 Wochen haben wir im Philemon gelesen über all das Gute, das in uns ist. Aber wir merken davon, dass irgendwie nicht, warum ist das nicht so? Israel hatte viele Probleme, weil sie einfach nicht weitergemacht haben im Glauben. Weil es einfach nicht weiterging, weil sie nicht gekämpft haben. Und das ist ja ein Thema, das wir heute nicht mehr so gern besprechen. Oh, Kampf, ist das nicht gut, das ist unangenehm, ist ja auch anstrengend. Und dann ist er auch noch so anders, als wir Menschen das ja gewohnt wären. Wir würden ja lieber in Wortstreit gehen oder vielleicht noch schlimmer mit Waffengewalt aufeinander losgehen. Aber dieser Kampf ist ja völlig anders. Ich möchte mit uns einen Mann betrachten heute Morgen, einen Richter, und das ist Gideon. Wie Gideon diesen Kampf geführt hat. Und wir lesen von Gideon als erstes im Richter Kapitel 6. Und in Richter Kapitel 6 beschreibt uns die Bibel erstmal, dass die Midianiter kamen, dass die Amalekiter wiederkommen und dass die Söhne des Ostens, also so ein arabisches Nomadenvolk, kommen. Und diese ganze Masse überrennt Israel und nimmt den jedes Mal, sobald sie was geerntet haben, nehmen sie es ihnen weg. Manchmal kennen wir das doch aus unserem Leben. Du hast manchmal das Gefühl, so geistlich, da kommt so wenig Nahrung. Warum ist das so? Warum ist das Bibellesen manchmal so schwer und es spricht irgendwie nicht so? Wo kommt das her? Wisst ihr, und wir haben oft in unserem Herzen manchmal ganz viele Midianiter drin, die uns das wegnehmen. Und zwar sind das nicht andere Menschen oder sowas, sondern das sind unsere alten Gewohnheiten, unser altes Fleisch, unsere alte Sünde, die da drin ist, die einfach nicht rausgeräumt wurde. Und von Gideon lesen wir dann in Richter 6 ab 11, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon droschte Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Das ist ja eine Stelle, wo du auch so, auch wenn du historisch nicht so bewandert bist, ein bisschen stolperst und denkst, was hat denn das Dreschen von Weizen in der Kelter verloren? Na, der hat sich versteckt vor den Midianitern. Der Gideon war jemand, der auch dieses Problem hatte. Das war kein Überflieger, der besser war als alle anderen. Der war genauso dran wie alle anderen. Er saß genauso in der Tinte wie alle Leute um ihn drumherum. Und dann steht in Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Als ich noch damals Jugendlicher war und der Jugend in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir so einen Dienst als Jugend. Wir haben regelmäßig die alten Leute besucht, jeden Montagabend. Und einer von den anderen jugendlichen Brüdern sagte dann irgendwann mal, es ist doch seltsam. Unsere alten Geschwister erzählen uns nur Erlebnisse mit Gott aus der ehemaligen UdSSR. Aber nicht, was sie heute erleben mit Gott. Ist Gott da geblieben? Manchmal haben wir über Gott ja nicht viel mehr zu erzählen, als das, was früher mal war. Unsere Bekehrung vielleicht. Vielleicht ein paar andere Gebetserhörungen. Aber manchmal denkst du, im Moment ist alles irgendwie mies. Irgendwie passiert da nichts Großes mehr. Also muss ja nicht spektakulär sein. Ja? Das Evangelium ist manchmal ganz unspektakulär und das Glaubensleben. Aber wo sind diese geistlichen Wunder, die dann im Herz passieren, wo jemand auf einmal sich völlig verändert, wo keine Hoffnung war? Und wir erleben es nicht mehr. Und in Vers 14 steht dann hier weiter. Also Der Gideon ist jemand, der merkt das, dass hier wirklich ein Problem ist. Dass sie nichts mehr erleben mit Gott. Dass er nicht, irgendwie nicht eingreift. In Vers 14 heißt es dann, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Ich denke, den meisten ist bekannt, der Engel des Herrn ist kein gewöhnlicher Engel Gottes, sondern das ist der, der sich anbeten lässt. Das ist der Herr Jesus im Alten Testament, der hier dem Gideon begegnet. Und er ruft ihn und sagt, du sollst jetzt was ändern. Du sollst jetzt die Midianiter rausschmeißen. Und das ist der Moment, der hoffentlich heute bei uns stattfindet, wo Gott zu dir spricht, komm, jetzt fang mal wieder an, die Midianiter aus deinem Herz rauszuschmeißen. Oder die Kanaaniter und Jebusiter und Amalekiter und wie sie alle heißen. Und Gideon sagt, aber wieso, ich bin doch der Kleinste, wer bin ich schon, dass ich was schaffen sollte? Das sind doch die großen Prediger, die machen doch irgendwas. Die großen Bibellehrer, die großen Missionare, das sind doch die Helden. Der Engel des Herrn hat ihn eben noch tapferen Helden genannt. Obwohl das der kleine Gideon ist, der völlig unbedeutend da ist, der Angst hat und in seiner Kälte das Weizen drischt, weil er es verstecken muss in den Bergen vor den Midianitern und Amalekitern. Und selbst da haben die Amalekitas den und die Midianitas ihn weggenommen. Aber er ruft ihn und sagt, nein, ich will dich jetzt benutzen. Und Gideon will ihm was bringen. Er will ihm was opfern. Er will ihm was von seinem Essen, wo er wenig von hat, abgeben. Und dann lesen wir in Vers 19, und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot und einem Eva Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Es gibt er von dem, hat er kaum was, muss darauf eigentlich noch aufpassen, ist froh, wenn er was für sich hat und für seine Familie. Er bringt es aber dem Engel des Herrn und sagt, ich will dir das geben. Ich gebe dir das ab. Bringt ein Ziegenböcklein. Da erinnern wir uns doch oft an das Opfer. Ein Ziegenböcklein, ein Eva-Mehl. Beim Opfer ist es immer zum Beispiel Feinmehl. Da sehen wir dann diese ungetrübte göttliche Natur drin, wie Gott ist, in völliger Reinheit und Ausgeglichenheit. Er bringt ein Eva-Mehl. Und dann bringt er es in einem Korb und noch eine Brühe. Ich erinnere mich dann immer an einen Trankopfer, dass er drüber gegossen wird. So weit denkt Gideon hier wahrscheinlich gar nicht. Aber er bringt es zum Engel des Herrn und der sagt dann zu ihm in Vers 20, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen. Wir wissen, wer der Felsen ist im Bild. Das ist der Herr Jesus. Er sagt, leg es auf den Felsen, gieße die Brühe darüber. Und er macht es so. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Felsen und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte Brot und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Es legte es ihm auf den Felsen da, er gibt es ihm ab. Und dann nimmt der Engel des Herrn an, der fängt ja jetzt nicht an zu essen, der verbrennt es. Wie man sonst ein Brandopfer völlig verbrennt. Und das Brandopfer steht ja für eine Ganzhingabe. Und das Brandopfer, das ist ja unser Herr Jesus, der sich ganz für uns dahingegeben hat, für uns die Erlösung erwirkt hat. Der die Sünde und den Tod besiegt hat. Der sich ganz dafür geopfert hat am Kreuz. Wirklich gestorben ist für uns. Und aufgrund dessen, auf den Felsen legt er ja seine Sachen. Wenn wir uns hingeben wollen, wenn wir bereit sind, Herr Jesus, ja, ich will das. Ich fange wieder an, die Midianiter rauszuschmeißen. Die letzten schlechten Gewohnheiten, vielleicht sind es ja auch viele, aber ich will wieder anfangen, diesen Kampf aufzunehmen, damit das rauskommt. Dann bedeutet das, ich muss mich ihm wirklich hingeben. Und der Jesus nimmt das Opfer an. Hudson Taylor hat mal berichtet, dass er sich wirklich Gott hingeben wollte. Er wollte ja nach China gehen. Und irgendwann ist ihm klar geworden, was diese Hingabe bedeutet. Dass er Jesus dann alles nimmt. Und dann wollte er heimlich sich so ein bisschen zurückziehen und distanzieren davon. Und dann sprach Gott zu ihm, nein, ich habe dein Opfer schon angenommen. Du musst jetzt gehen. Das müssen wir uns klar machen. Wenn wir uns ihm hingeben wollen, nimmt er es auch an. Dann geht es hier weiter in Vers 22. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, wehe, mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Die waren sich damals bewusst, wenn der Engel des Herrn da ist, der sich anbeten lässt, dann haben die nicht einfach einen Engel Gottes gesehen. Und der hat Furcht davor. Der fürchtet sich davor wirklich vor Gott. Und das ist ja oft, was uns fehlt. Heute. Wir haben keine rechte Furcht mehr vor Gott, dass wir fürchten zu sündigen. Dass wir fürchten, etwas gegen ihn zu sagen. Wenn wir in die Welt gucken, ist davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Und manchmal will das auf uns abfärben. Aber Gideon hat den Engel des Herrn gefürchtet. Und in Vers 23 steht das ja dann weiter. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra der Abiesriter. Er sagt Gott, Friede sei mit dir. Und wir Bibelleser wissen, Epheser 2, die wir einst fern waren, wir sind nahe gebracht durch das Blut Jesu, denn er ist unser Friede. Der Friede kommt immer durch das Blut Jesu. Das ist die Basis des Friedens, den wir im Herzen haben dürfen. Und hier sagt er zu dem Gideon, der sich bewusst war, was gerade passiert ist, du wirst nicht sterben. Du hast meinen Frieden. Und deswegen kannst du jetzt gehen und die nächsten Schritte machen. Und dann lesen wir Vers 25. Wir werden gleich schneller vorankommen, keine Sorge. Aber hier sind so Dinge für den Anfang, die sind einfach wichtig, dass wir uns die gut angucken, damit wir den Rest verstehen können. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Es gibt Gott ihm diesen Auftrag, er muss einen Baalsaltar abbrechen, der seinem Vater gehört, und das Aschera-Standbild umhauen. Und dann müssen wir uns überlegen, was ist denn das für uns heute? Das ist ja ein anderer Gott, aber wir glauben doch sowieso nur an den einen Gott, oder? Lass uns mal aufschlagen, Lukas 14. Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Dinge, die ich über den Herrn Jesus stelle, ist für mich ein Baal. Zum Beispiel die Familie, die er anspricht, er sagt, aber vielleicht, ob ihr das kennt, aber vielleicht kennt ihr das aus der Welt, diesen Ausdruck, er hat seine Frau abgöttisch geliebt. Wenn man so einem Ehepartner eine Stellung einräumt, die über Gott steht, der ist mir wichtiger. Lieber mit dem gut dastehen, als mit Gott. Und im Zweifelsfall gebe ich lieber meinem Ehepartner nach, als dass ich mich zum Willen Gottes stelle. Und das ist etwas, was Israel zum Verhängnis wurde im Bild. Da war es Baal. Aber für uns kann das, wenn wir Familienmitglieder über Gott stellen, wenn die Kinder unsere kleinen Götter werden, wenn sich alles nur noch ums Kind dreht. Ja? Da sagt ja jemand, ja, wir müssen unbedingt beide haben, weil wir unseren Kindern so einen gewissen Lebensstandard unbedingt bieten wollen. Ja, schade, wenn die Gläubigen das so sehen. Sollten sie ihnen doch lieber einen geistlichen Lebensstandard bieten, als unbedingt finanziell immer gut dastehen und viel ermöglichen können und viel schenken können und viel reisen können. Es ist doch viel wichtiger, dass sie am Ende das Evangelium kennenlernen und zum Glauben kommen, anstatt mit Reichtum abgelenkt zu werden. Und dann steht hier weiter noch dazu auch sein eigenes Leben. Da steht ja im Griechischen das Psyche, also Seelenleben, mein Eigenleben. Wenn mir mein Gefühl wichtiger ist, als das ist, was Gott sagt. Wenn ich mich lieber gut fühlen will, dann bin ich im Reich Gottes verkehrt. Denn manchmal muss ich Dinge und Kämpfe auf mich nehmen, die fühlen sich überhaupt gar nicht gut an. Und da ist man manchmal nicht bereit und zieht sich dann lieber zurück, als da sein Mann oder seine Frau zu stehen. In 1. Korinther 7 sagt Paulus einmal, in der verbleibenden Zeit sollen die sein, die Frauen haben, als hätten sie keine. Schon irre, was der Paulus so manchmal von sich gibt. Aber die Bibel meint es so und Gott meint es so. Das heißt, ich darf niemals was auf meinen Herrn kommen lassen. Da darf nie was drüber stehen. Im Zweifelsfall für ihn entscheiden. Und dann Lukas 16, ein paar Kapitel weiter. Da lesen wir mal von Vers 13 bis 15. Lukas 16, 13 bis 15. Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldgierig waren, und sie verspotteten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was bei den Menschen hoch angesehen ist, das ist ein Gräuel vor Gott. Heute hast du immer den Eindruck, der Mensch, also sein Fixpunkt im Leben, um den sich alles dreht, das ist sein Job. Der entscheidet alles. Der entscheidet, wo er wohnt. Der entscheidet, wie er sein Leben gestaltet. Das ist sein Ein und Alles. Hauptsache ein guter Beruf, ein gutes Einkommen. Und das darf bei dem Gläubigen ja eben nicht so sein. Es soll sich ja am Herrn entscheiden, was er tut. Möglichst schon früh als Jugendlicher mit dem Herrn entscheiden, welchen Beruf wähle ich, wo gehe ich arbeiten. Das mit ihm auszumachen und nicht den Beruf wählen, der mir gefällt, und dann mache ich meinen Beruf zu meinem Gott und beschäftige mich nur noch damit. Und Gemeindeleben, naja, da kann ich halt nicht immer sein. Ich muss an meinen Beruf, der ist so wichtig. Ja, manchmal steht der Beruf einfach meinem Auftrag im Reich Gottes im Weg. Dann habe ich wieder so einen Baal. Ich sage, Geldgier. Also wenn mir das Einkommen wichtig wird, dass ich mich drum drehe. Natürlich müssen wir irgendwo Geld verdienen. Und es wird ja auch langsam schwierig damit, dass das Geld nicht mehr das wert ist, was es mal war. Aber das ist nicht die Priorität des Gläubigen. Das ist ein Baal, der mich abhaltet, das Land des Glaubens, das Land der Verheißung einzunehmen, wirklich in dieser Fülle zu leben. Das hält mich auf. Ja, wir kennen das aus Matthäus 6, ganz bekannt. Wir sollen erst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Und dann kriegen wir das, was wir nötig haben. Ja, also wenn ich meinen Auftrag, den ich von Gott habe, meinen Dienst voll ausrichte, wenn ich für ihn da bin, mein Leben mit ihm verbringe, meine stille Zeit pflege, ganz normal arbeiten gehe, ja, dann habe ich in dieser Zeit vielleicht keinen Keller voll Vorrat. Na und? Da sorgt er für. Ihr kennt den reichen Kornbauer, dem Gott ja sagt, du Narr, du verlässt dich auf deine volle Scheune, heute Nacht stirbst du sowieso, wem gehört denn das alles? Was hast denn du davon? Ja, die Leute sagen, oh, du musst jetzt in Gold anlegen, das ist wichtig, damit du, falls mal alles zusammenbricht, dann hast du Gold zum Tauschen. Ja, da kommt der Staat an und sagt so, wir ziehen jetzt das Gold ein und der Gläubige muss sich dem Staat unterordnen. Das hat alles keinen Bestand letztendlich, sondern den einzigen, dem wir hier wirklich vertrauen können, ist Gott. Und das hindert oft dieses geistliche Vorankommen. In 1. Korinther 10 heißt es einmal, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit Dämonen habt und ihr könnt dann nicht am Tisch des Herrn sitzen, also da in dem Beispiel Abendmahl. Das heißt, wir müssen uns auch von Finsternis-Dingen trennen einfach. Natürlich kann ein Gläubiger nicht besessen sein. Der ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da wird kein Dämon ihm aufsitzen und ihn kommandieren können. Aber ich kann mich mit diesem Dreck einfach beschmutzen. Irgendwann musste ich mal hingehen und meine Blu-ray-Sammlung wegschmeißen, Herr der Ringe und sowas. Du willst einfach damit irgendwann nichts mehr zu tun haben. Wisst ihr, wir denken immer, das ist ja auch richtig, wir werden doch nicht besessen davon, da passiert ja nichts Schlimmes. Naja, aber der Heilige Geist kann damit nicht zusammenarbeiten. Das heißt, jedes Mal schränke ich ihm seine Arbeit ein. Der kann damit nicht zusammengehen. Da muss man sich von solchen Dingen distanzieren. Esoterik und so ein Zeugs. Denn das verhindert, dass der Heilige Geist das in mir wirkt, was ich durch die Erlösung habe. Die Fülle in Christus, der Segen in Christus, all das Gute. Passiert, davon wird nichts durchschlagen oder nur sporadisch, nur ab und zu vielleicht mal. Aber es wird mir ständig diese Dinge abhalten. Es gibt später, als der Gideon gestorben ist, dann hat er so einen Sohn von seiner Nebenfrau, der heißt Abimelech, der lässt sich Geld geben von den Leuten in Sichem, damit er seine Brüder abschlachten kann mit Männern, die er dafür anheuert, damit er jetzt Herrscher werden kann. Und die geben ihm Geld aus dem Haus des Baal-Berit. Baal heißt ja Herr oder Herrscher, übrigens manchmal auch Ehemann, also der Ehepartner. Und Berit ist der Bund. Manchmal fangen wir an, nicht mehr im neuen Bund zu leben. Manchmal denken wir, ich muss mich anstrengen, 10 Gebote einhalten. Wobei Römer 7 uns sagt, die 10 Gebote, also die Sünde in uns, wird das Gebot, das Gesetz immer ausnutzen, um zu sündigen. Die sind nicht die Lösung, um gut zu leben. Die sind die Lösung, damit wir verstehen, dass wir damit danach nicht leben können. Manchmal will der Gläubige sowas, dann braucht er wieder alte Regeln. Und dann haben wir einen anderen Bund. Dann hören wir auf, im Gesetz des Geistes des Lebens zu wandeln. Dass wir aus ihm heraus Dinge tun, die richtig sind, die wir tun sollen. Und wir machen es dann selbst mit unserer eigenen Anstrengung, das nennt man Religion. Und das ist auch so ein Baal. Wenn ich anfange, mit meiner Kraft zum Beispiel Gesetz wieder einzuhalten. Und das wird auch dieses Wirken des Geistes, die Fülle in Christus einfach verhindern. Die kommt dann nicht mehr durch. Römer 13, Vers 14. Römer 13, 14 steht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wisst ihr, der größte Baal, den größten Abgott, den es gibt, bin immer ich selber. Und wenn der Mensch sich instinktiv immer selbst gut tun will und sich selbst gut fühlen will und sich selbst dazu erhebt, zu entscheiden, was gut und richtig ist. Oder was für mich Wahrheit ist, so wird das ja heute gesagt. Und hier sagt er, pflegt euer Fleisch. Das ist ja nicht jetzt den Körper, das ist nicht unbedingt Körperpflege gemeint, nicht unbedingt, sondern mein seelisches Innenleben, da wo die Sünde noch drin steckt, das sollen wir nicht pflegen. Zum Beispiel, dass wir uns mit Gütern überhäufen und Luxus genießen. Ja, also Luxus ist keine Sünde, aber das darf mich nie im Leben einnehmen. Und das ist immer gefährlich. Wir wissen zum Beispiel, sagt der Jesus, die Reichen kommen schwer ins Reich Gottes. Ich glaube, der Psalmist, der betet, dass Gott ihm weder Reichtum noch Armut geben soll, sondern nur Auskommen. Früher hat man den Leuten immer noch gesagt, den Gläubigen, der Reichgottesmitarbeiter fällt an 3 Dingen. Das andere Geschlecht, Geld und eigene Ehre, beziehungsweise Macht. Und das sind die Dinge, wo man aufpassen muss. Wisst ihr, das ist ja ein Wort, das hörst du heute nicht mehr so oft. Das ist das Wort Unzucht. Sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Wir haben das manchmal so ignoriert, man redet nicht drüber, das ist nicht der gute Ton. Aber hier haben wir einen Punkt, wo wir unglaublich aufpassen müssen, denn in der Gefahr stehen wir alle. Und da muss man aufpassen. Wisst ihr, so ein Baal kann sein heimliche Sünde. Zum Beispiel auf dem Gebiet. Und dann wundere ich mich, warum geht's geistlich nicht weiter? Warum spricht das Wort nicht mehr zu mir? Warum sind alle Lieder in der Gemeinde langweilig? Warum nerven mich die Geschwister nur? Weil heimlich vielleicht was passiert bei mir hinter den Kulissen, was Sünde ist. Oder weil ich unbedingt versuche, an Einfluss zu kommen und es gelingt mir nicht, dann werde ich sauer. Weil ich hier korrumpiert bin auf diesem Gebiet. Ich habe mein Fleisch wieder zu viel gepflegt, aber nicht den Geist gepflegt. Vielleicht kennt ihr dieses Bild, wo jemand sagt, da ist ein Hund, der will sich im Dreck wälzen und ein Adler, der will fliegen und die sind aneinander gekettet. So ein Bild für die zwei Naturen, die in uns kämpfen. Es siegt immer der, den wir füttern. Also füttere ich meinen Geist mit Bibellesen, mit Gebet, mit Gemeinschaft mit anderen? Oder treibe ich meiner Freizeit das, was ich gerne so habe? Ja, heute gibt es wunderbare Möglichkeiten. Nach der Fernsehen ist doch von gestern. Wir haben doch Streamingdienste. Wir können uns mit Filmen und Musik berieseln lassen, bis zum geht nicht mehr. Ist alles kein Problem mehr. Und hier lauert immer Gefahr. Ich will gar nicht so weit gehen und sagen, dass es Sünde ist, sich mal einen Film anzugucken. Vielleicht, was für ein Film? Müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich Gewalt als Kunstform feiern wollen. Das sollten wir uns Gläubigen mal überlegen. Ja? Aber wenn ich mich davon nur noch oder dauernd ernähre, dann muss ich mich nicht mehr wundern, warum es geistlich nicht weitergeht. Warum ich irgendwie festhänge, warum alles öde wird und langweilig wird und irgendwie Gebetserhörungen werden irgendwie matt. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann breche ich gleich zusammen. Einfach, weil ich nicht mehr gestärkt bin. Dann, wisst ihr, die Medianiter, die alles wegnehmen. Es ist keine Nahrung mehr da. Und dann 2. Korinther 12. Und da steht 2. Korinther 12, 20 und 21, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könnt auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Manchmal muss ich mich fragen, wenn Stress ist in der Gemeinde, liegt bei mir hier was vor? Das kann ein Grund sein für den Stress in der Gemeinde. Dass ich heimlich was habe, was nicht aufgeräumt ist und ich laufe ständig gegen die Wände und es tut weh und es geht immer weiter. Da muss ich prüfen, das kann ein Grund sein. Wisst ihr, es kann auch ein Grund sein, dass ich privat vielleicht ganz viel Schlimmes erlebe, ja, dass vielleicht der Ehemann krank ist, auf der Intensivstation liegt und dann kommt man vielleicht mit jemandem zusammen und dann explodiert man. Das kann ja sein. Dann ist jemand schwach und in Bedrängnis und dann wollen wir dem das auch widerspiegeln und dafür beten. Aber ich muss mich selbst immer prüfen, ob vielleicht nicht hier heimlich was ist. Das ist wichtig, denn das kann ein Grund sein, warum es die anderen Dinge, die Paulus vorher genannt hat, in der Gemeinde gibt. Da muss ich immer beten, Herr, prüfe und erforsche mich. Denn wisst ihr, warum muss uns der Herr das offenbaren? Weil wir es nicht wissen? Weil wir es nicht sehen wollen im eigenen Leben? Wir sehen es ja immer beim Nachbarn. Ich weiß ja ganz genau, dass der jetzt mal zuhören sollte in der Predigt und der da vorne sowieso. Aber ich muss es bei mir prüfen. Ich muss beten. Ja, ist da was bei mir, was ich nicht sehen will, wo ich meine Augen verschließe? Wo immer noch so ein Götzenaltar steht? Und dann sagt er hier in Richter, sagt der Herr ja zu Josua, du musst den abreißen. Du musst diesen Altar zerbrechen, umhauen, kaputthauen, das Aschera-Standbild, das ist ja so ein siamesischer Zwilling, so ein Fruchtbarkeitskult, der da immer zugehörte. Und er sagt ihm, du musst es kaputt hauen. Und so müssen wir auch hingehen, diese Dinge kaputt hauen. Und das ist, ich möchte nicht sagen, das ist ein Kraftakt, aber es hat was mit Leiden zu tun. Das tut weh. Wenn ich das, was sich für mich im Moment immer gut anfühlt, mir verweigere. Wenn ich hingehe, wie es in Römer 6 steht, und mich für tot rechne, weil ich mit Christus gestorben bin. Das tut weh. Jemand sagte mal in einer Predigt zu Römer 6, Sieg über Sünde. Das ist eine Art Selbstmord, weil ich anfange zu ignorieren, was ich gerne hätte. Und das ist anstrengend. Und dann lesen wir ja weiter, was er dann machen soll. Er soll den zweiten Stier nehmen, den der siebenjährig ist, und dann soll er da einen Altar aufschichten und soll den als Brandopfer opfern. Und das ist eine ganz interessante Sache hier. Ich sehe hier einen zweiten Stier. Nicht den ersten Bund, den neuen Bund. Im neuen Bund funktioniert es nur. Es funktioniert nicht, wenn ich mich anstrenge. Ich muss doch kapitulieren und sagen, ich krieg's nicht hin. Meine Kraft taugt nichts dafür. Sondern ich muss das Opfer Jesu annehmen, weil da die Kraft herkommt. Seine Auferstehungskraft ist der Grund, warum ich irgendwas schaffen kann geistlich. Und darauf muss ich mich stellen. Und dann muss ich das Holz nehmen von Abschera-Standbild, steht es hier, und das verbrennen. Darauf soll ich das verbrennen. Ich muss es wirklich in den Tod geben, was ich habe. Und das ist schwer. Weil das so gerne leben will. Weil wir das, sind wir ehrlich, wir wollen das gerne leben. Und das tut weh. Und das ist schon, nicht wir strengen uns an, aber es strengt dann uns an. Und das ist ein Kampf. Das ist der Kampf im verheißenen Land für uns, dass wir uns für diese Dinge tothalten. Und dann geht es weiter. Hier steht ja weiter, Vers 27, dann haben Gideon 10 Männer, 10, 5 plus 5, 5 ist die Zahl der Gnade. Und 5 plus 5, wir haben 10 Finger. Ich bin verantwortlich für das, was ich tue. Wenn Gott mir diesen Auftrag gibt und will, dass ich diesen Kampf aufnehme, dass ich ihn aufnehme, bin ich verantwortlich. Ich kann mich nicht zurücksetzen und sagen, ach, der Herr macht das schon irgendwann mal. Mal schauen, wann es passiert. Denn heute ist die Stunde da, wenn Gott spricht. Dann soll ich es heute anfangen. Ich habe das einmal erlebt in einer Predigt und ich weiß heute nicht mehr, was gepredigt wurde. Aber ich weiß, was bei mir passiert ist. Ich wusste, dass ich was von meinem Handy entfernen muss damals. Und dann bin ich nach Hause gegangen mit diesem heiligen Willensentschluss im Herzen. Ich tue das. Ich schmeiß das weg und das kommt nicht mehr drauf. Ich musste nur glauben, dass ich das kann. Den Rest hat der Herr dann getan. Dann konnte ich es durchziehen. Dann kam das raus aus dem Leben. Und dann ist das weg. Paulus sagt ja einmal, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist die Gnade Gottes. Aber wenn ich sie nicht annehme, wenn ich sage, ja, das ist mir zu schwer und es geht ja auch so und ich bin ja schon ganz okay, dann wird das nichts. Denn wir sind nicht okay. Also ich bin nicht okay. Und ihr vielleicht auch nicht. Und dann haben wir hier die Gnade Gottes nötig und wir müssen sie annehmen, wir müssen sie einsetzen. Er nimmt hier diese 10 Knechte mit, damit sie ihm helfen. Und dann steht er ja, er macht es nachts, weil er Angst hat. Toller, tapferer Held, oder? Der Herr nennt ihn tapferen Held und der hat Angst. Lass uns mal aufschlagen, 2. Korinther, Vers 6. Es steht im Vers 4, ich lese von Vers 3, 2. Korinther 6, 3 und 4. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Und dann kommt Doppelpunkt und dann schreibt Paulus, womit er sich empfiehlt. Er sagt dann nämlich, in viel standhaften Ausharren, in Bedrängnis, in Nöten, in Ängsten. Der Paulus hatte Ängste in seinem Dienst. Wisst ihr, die Diener Gottes, wenn wir die Bibel quer durchgucken, ich sagte das mal jemand, die Männer Gottes waren immer erfolgreiche Versager. Da sind Angsthasen drunter. Aber obwohl sie Angst haben, gehen sie trotzdem. Dann geht der Gideon halt bei Nacht los. Aber er geht und er haut das Aschera-Standbild um. Er nimmt den Altar auseinander, obwohl er Angst hat. Und Paulus ist ja jemand, der ja sehr ehrlich ist, der ja selber zugibt, dass er schwach ist. Der zu den Korinthern sagt, ich kam zu euch und ich hatte Furcht und Zittern. Aber er geht trotzdem und hier auch ein Gideon geht trotzdem. Und selbst wenn wir Angst haben, und der hatte ja Angst, dass wenn er das tut, dass das Folgen hat. Und das ist so. Wenn ich diesen Weg anfange zu beschreiten und sage, ja Herr, ich nehme den Kampf wieder auf. Ich fange Dinge aus meinem Leben an rauszuwerfen. Ich mache manches nicht mehr mit. Dann kriegst du mit den Leuten Stress. Das merken die. Auch wenn es Dinge sind, die du bei, ganz persönlich bei dir zu Hause erstmal nur entscheidest. Das kommt raus. Unsere Mitmenschen sehen das. Und dann kriegst du die Probleme. Das geht ja so weit, dass sie vor Papas Haustür später stehen, die Leute der Stadt. Und sagen, gib uns den mal raus. Dann sagt ja der Vater von Gideon den Männern, euer Baal soll mal selber sich drum kümmern. Wenn er Gott ist, kann er sich selber drum kümmern. Und dann verpassen sie ihn ja diesen Namen. Sie nennen ihn Jerub-Baal, das heißt, Baal soll mit ihm rechnen. Der kriegt dann noch einen Titel verpasst. Und wenn wir uns mal vorstellen, da stand ja nicht aus Versehen einsam und allein in einer letzten Ecke ein Baals-Altar rum. Das war ja Kult bei denen. Der hätte ja nicht vor zwei Leuten Angst gehabt, vor einem halben Dorf hat er mindestens Angst gehabt, vielleicht vor der ganzen Stadt. Was meinst du, was für ein Gefühl das ist, wenn die dich alle so nennen? Das ist dein Ruf erstmal kaputt, der ist hinüber. Das ist dieser Gideon da, der hat gewagt, das Baalsbild umzuhauen. Was wollen wir mit dem noch? Und Gideon, der eigentlich Angst hat, der stellt sich jetzt hin. Der steht dann in Vers 34. Da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesriter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Asser und Sebulon und Naphtali, die zogen ihnen auch entgegen. Und Hornblasen ist immer ein Bild für irgendeine Form der Verkündigung. Der stellt sich jetzt hin und ruft die Leute zum Kampf auf. Und dann kommen trotzdem Leute. Weil die sehen, da hebt sich jemand für den Namen des Herrn. Dann kommen sie trotzdem. Da, wo wir sehen, dass Mut nicht unbedingt jemand ist, der keine Angst kennt, nichts fürchtet, keine Zweifel hat, über allen Dingen drüber steht. Wir sehen, hier hat ein Mann Mut, der eigentlich ein Angsthase ist. Und da ist noch nicht mal genug mit seiner Angst, die geht ja später noch weiter. Nur hier macht er was und das ist so schade. Das ist so der erste Punkt, wo du bei Gideon liest und denkst, schade, schade. Es hat ihm der Herr einen Auftrag gegeben, der Engel des Herrn war da. Gott hat ihm zugeredet. Der hat den Mut entwickelt, hier den Altar umzuhauen vom Baal und das Aschera-Standbild kurz und klein zu schlagen. Der hat den Mut, das Schofarhorn zu blasen, damit die Leute ankommen, um mit ihm zu kämpfen. Und dann muss er Gott nochmal fragen und er fragt ein Zeichen. Er legt das Wollvlies aus. Schade. Da erzählte jemand von seinem Jugendfreund, da kam er zu den Verantwortlichen seiner Gemeinde und sagt, also Gott hat mir Zeichen gegeben, ich darf mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Hat Vlies ausgelegt, hat funktioniert. Mittlerweile ist er weit weg in der Welt. Das ist gefährlich, wisst ihr. Gott will nicht, dass wir ihn um Zeichen bitten, sondern das, was er uns sagt, soll uns genügend sein. Und später, das sehen wir gleich noch, gibt Gott ihm ein Zeichen. Das Zeichen ist viel besser. Das gibt ihm wirklich Mut. Aber sein selbstgewähltes Zeichen, schade. Das ist ein junger Mann. Sehr typisch, wenn es um Willen Gottes geht, um Zeichen geht, dann kommen wir immer auf die Frage, wen heirate ich? Das ist ein junger Mann. Dann sind so zwei junge Damen, die könnten ja in Frage kommen. Und er weiß nicht so recht, welche er jetzt ansprechen soll. Die eine ist etwas hübscher und die andere etwas edler vom Charakter. Und da ist eine Straßenbahnstation, da gehen genau zwei Linien. Die eine fährt in ihre Richtung, die andere in die von der anderen. Und er kommt hin und sagt, und betet Herr, jetzt die Straßenbahn, die jetzt kommt, das ist die richtige. Und dann geht er hin und sieht, ja, die fährt jetzt zu der nicht so hübschen. Und dann wird er langsamer und die Straßenbahn steht, die Tür bleibt offen und er wird noch langsamer und noch langsamer und die fährt immer noch nicht ab. Dann geht er nochmal zum Fahrplan und muss nochmal nachgucken, vielleicht fährt er noch irgendwie was anderes oder so. Und irgendwann geht die Tür zu und er fährt ab. Ha, jetzt kommt die richtige in Frage, oder? Naja, der Mann wurde in seiner Ehe todunglücklich. Am Ende manipulieren wir eh unsere Zeichen rum, wie wir das haben wollen. Und hier hat Gott ihm das Zeichen, er geht drauf ein. Aber er muss ihm später trotzdem Mut zusprechen. Passen wir auf mit Vlies oder mit Zeichen bitten. Für Gott reicht das, was er uns sagt und was er von sich aus gibt. Und dann lesen wir in Richter 7. Jetzt kommen ja die Männer alle zusammen und er hat eine Riesenschar. So, Midianiter sind viele. In Richter 6 steht einmal, sie sind wie Heuschrecken so viele. Und er hat jetzt auch viele. Das muss ja jetzt gut klappen. Und da steht in Richter 7 ab 1, da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm, beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Da geht Gott einen völlig anderen Weg, als wir das denken würden. Er nimmt ihm das, was zu ihm gelaufen ist, das ganze Volk. Sagt, das sind jetzt zu viele, die musst du wieder wegschicken. Dann muss er erstmal die alle, die Angst haben, wegschicken. Dann kommt noch diese Sache am Fluss, wer wie trinkt. Dann muss er wieder einen großen Teil wegschicken. Und am Ende bleiben 300 Männer übrig. Du hast eine Armee, so viele wie Heuschrecken, wie ein Heuschreckenschwarm. Und dir bleiben 300 Männer übrig. Und Gott sagt, so, dem gehst du jetzt kämpfen. Als der Krieg mit den Philistern später unter Saul war, ist sein Sohn einmal mit seinem Waffenträger, zwei Leute, sind unterwegs und da oben ist ein Lager der Philister. Und dann sagt er zu seinem Waffenträger, der Jonathan, weißt du, wir gehen da jetzt mal hoch, denn der Herr kann durch viel oder durch wenig helfen. Das ist für ihn kein Problem. Weißt du, wir sagen ja, und das ist ja auch schade, wenn Leute nicht zur Gebetsstunde kommen und es sind nur wenig da. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass Gott keine Gebete hört. Der braucht doch nur zwei Leute, damit er ein Gebet erhört. Der kann sogar dein Gebet alleine hören. Der braucht nicht 100.000 Beter dafür. Schade, dass sie nicht kommen, aber Gott hat sie nicht nötig. Der kann mit ganz wenig was ganz Großes machen. Und wir gucken uns von Paulus an. Paulus war jetzt nicht ein Überflieger. Das hochkarätigste Werkzeug Gottes, ganz sicher, menschlich, das er jemals hatte. Und Zeitzeugen berichten von ihm, er war klein, krumm, hatte dicke Lippen. Und er gibt selber von sich zu und lässt dieses Urteil stehen, dass er ein schlechter Redner war. Und wie konnte Gott den Mann gebrauchen? Und was hat er uns für Offenbarungen durch Paulus gegeben in seinen Briefen? Gott braucht keine Helden und Überflieger, der braucht nur dich und mich. Uns braucht er ja eigentlich auch nicht, aber er will uns gebrauchen. Und jetzt steht der Gideon da mit seinen 300 Männern. Nur 300. Und dann kommt Gott zu ihm in Vers 9 und es geschah in derselben Nacht, da sprach der Herr zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deiner Hand gegeben. Fürchtest du dich aber, hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden, dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Also wir sehen, der Gideon ist immer noch schwach. Gott sagt ihm, wenn du Angst hast, hinzugehen, nimm deinen Burschen mit. Was macht Gideon? Er nimmt ihn mit. Wir sehen immer noch, das ist der normale Gideon. Er ist immer noch kein großer Held geworden, zumindest in unseren Augen. Und dann kommt ja, dass der eine dem anderen diesen Traum erzählt, wie dieses Laib Brot vom Berg runterrollt, gegen ein Zelt stößt und dann bricht alles zusammen. Und der andere sagt ihm, das ist Gideon. Der wird siegen über uns, weil ihr Gott hat uns in seine Hand gegeben. Dann hat Gideon Mut, mit 300 Männern die anzugreifen. Und so kann das uns gehen. Wenn du denkst, mit dem Problem in meinem Herzen, mit der Sünde, mit der Boshaftigkeit, da werde ich nie fertig. Und Gott sagt, doch, kannst du fertig werden. Ich werde damit fertig. Du musst mir vertrauen, denn ich werde damit fertig. Auch wenn du nicht viel Selbstdisziplin vorzuweisen hast. Wenn du vielleicht ein Angsthase bist, der vor Menschen Angst hat. Ich kann dir helfen, weil ich stärker bin als dein Problem. Und dann kommt ja hier der Kampf. In Vers 15 heißt es dann nochmal, dass Gideon deswegen anbetete, der hatte jetzt Mut, mit seinen 300 Männern loszugehen. Und dann geht er ja los. Und dann ist das ja interessant. Ich hatte immer von der Kinderbibel so ein falsches Bild. Ich dachte immer, die fangen dann oben da an zu brüllen und die schmeißen ihre Krüge kaputt und heben die Fackeln hoch und jeder bläst in seinen Schofahorn und dann rennen die runter zum Lager und greifen die an. Aber das stimmt ja gar nicht. Der Gideon macht ja seine Abteilungen da und dann führen die seinen Plan durch. Vers 20, da stießen alle drei, ich lese von 19, als nun Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, an den Rand des Heerlagers kamen zu Beginn der mittleren Nachtwache, als man eben die Wachen aufgestellt hatte, stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da stießen alle drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber auch mit ihrer linken Hand die Fackeln und in der rechten Hand die Hörner zum Blasen. Und sie riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Und Vers 21, und jeder blieb an seinem Platz stehen um das Lager her, aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Guckt mal, so macht Gott das. Die müssen erstmal nicht mal angreifen. Die stehen nur da und was machen sie hier? Sie stoßen in die Hörner. Wisst ihr, wenn man Krach gemacht hat vor einem Angriff, dann war man sich immer sicher, dass man siegt. Die haben Gott geglaubt, dass sie siegen werden, auch wenn sie nur 300 Männer sind gegen einen riesigen Haufen von Armee, der ihnen ja schon zugesetzt hat. Wir können uns ja hier nicht Männer vorstellen, die alle gut genährt waren, alle durchtrainiert waren, alle fit waren. Die hatten schon Stress ohne Ende. Die waren mental vielleicht auch angegriffen. Aber sie waren trotzdem mutig, haben das geglaubt, dass sie hier Sieg haben. Dann zerbrechen sie die Krüge und halten die Fackeln hoch. Sie stehen für ihren Gott ein, gegenüber den Feinden im eigenen Land. Manchmal müssen wir einfach Verantwortung für uns selber übernehmen. Über das, was in uns tobt und immer rauskommen will. Dass wir uns hier hinstellen und sagen, nein. Und guck mal, was hier steht. Sie blasen in Hörner und riefen, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Gideon sagt ja, für den Herrn und Gideon sollt ihr rufen. Sie fügen noch was hinzu, sie sagen, ein Schwert. Wir kennen das Schwert aus Epheser 6, aus der Waffenrüstung. Das Schwert des Geistes, mit dem wir kämpfen können. Wisst ihr, und dieses Schwert richtet sich ja auch gegen uns, also dieses Schwert. Und das Interessante ist ja, an der Epheser 6 Stelle heißt es ja, dass es ist das Wort des Herrn. Und da steht nicht unser klassisches Wort Logos, das wir kennen da. Da steht das Rhema. Das ist das amtlich ausgesprochene Wort, das was gilt. In dem Moment, wo ich dieses Wort für mich annehme, dass es stimmt, dass es bei mir passieren kann, dann gilt es. Denn wenn Gott ein Wort gesprochen hat, dann ist es amtlich, dann gilt es auch. Mose sagt einmal zu dem Volk Israel, es ist nicht ein leeres Wort für euch, und da hat er nur von dem Gesetz gesprochen. Es ist nicht ein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Und wie viel dieses neutestamentliche Wort für uns, dass wir die Fülle in ihm zur Fülle gebracht sind. Das ist doch keine Theorie für Gott. Nur bloß wir hindern, dass es durchbricht, dass es nie zumstande kommt. Wir sehen ja weiter, dass Gideon zum Sieg kommt. Sie verfolgen sie ja dann tatsächlich. Sie müssen das Schwert ziehen und sie schlagen. Es kommt wirklich zum Kampf und er siegt ja auch. Und wir kennen das ja aus 1. Korinther 15, wo es um Tod und Auferstehung geht und dass der Jesus wirklich auferstanden ist, da heißt es dann ja am Schluss, die letzten beiden Verse, 1. Korinther 15, 57 und 58. Da steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. In Christus haben wir den Sieg. Er gibt uns den Sieg. Nicht, er wird irgendwann mal geben. Er will dir den Sieg heute geben. Nun müssen wir immer realistisch bleiben. Wisst ihr, wenn sie die Midianiter verjagt haben, als nächstes standen die Philister vor der Tür. Der Kampf hört nicht auf, solange wir hier leben. Der muss weitergehen. Und der Weg in den Himmel ist kein Weg wie oder eine goldene Rolltreppe oder ein Weg, der einfach nur steil bergauf geht, geradlinig ist und dann kommst du irgendwann glücklich an. Der hat Höhen und Tiefen. Einmal hast du Kampf, das nächste Mal hast du eine Niederlage. Und dann müssen wir wieder aufstehen und wieder diesen Kampf aufnehmen, nicht nachgeben. Er sagt, es ist nicht vergeblich. Das Werk des Herrn voranzutreiben, diesen Kampf auf sich zu nehmen, ihm zu dienen, ist nicht vergeblich. Weil wir wissen, er gibt uns den Sieg, er trägt uns durch und er gibt uns Lohn. Und dann ist noch was Trauriges über Gideon zu sagen, wenn wir das nochmal aufschlagen. Am Schluss von Richter 8 oder in der zweiten Elfte heißt es dann, er hat ja alle besiegt und dann kommen sie zu ihm und sagen, komm, herrsche jetzt über uns. Du bist so ein großer Feldherr, du hast uns errettet von dieser Übermacht, die uns zugesetzt hat, komm, jetzt herrsche über uns. Sagt Gideon, erstmal super Antwort. Er sagt, nein, ich herrsche nicht über euch, er soll über euch herrschen, der Herr soll herrschen. Aber er möchte was von ihnen. Jetzt möchte er die Ohrringe, die sie aus Beute genommen haben. Und die bringt alles zusammen, er kriegt einen Haufen Gold zusammen und dann macht er daraus ein Ephod, ein edles priesterliches Gewand. Und dann steht dort in Vers 27, und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Heimatstadt auf, in Ophra, und ganz Israel hurte ihm dort nach und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Jetzt fängt er an mit einem falschen Gottesdienst. Der Mann, der so einen Sieg hatte. Du denkst, oh Mann, Gideon, muss das jetzt noch sein? Aber sind wir ehrlich? Dann hast du einen Sieg und manchmal heben wir dann ab. Ich habe das mal erlebt, wo ich aus Überzeugung eine Gemeinde verlassen habe, weil das, was sie getan hat, nicht evangeliumsgemäß war. Da habe ich gedacht, jetzt habe ich es begriffen. Und dann bin ich abgestürzt in Sünde. Und da musste erst mal wieder rauskommen. Und hier sehen wir bei Gideon genau das passiert. Der stürzt voll ab. Falscher Gottesdienst, ein falsches Priestertum. Das bringt er hier alles mit. Und die Katastrophe ist ja, es geht ihnen zwar gut, erstmal, solange Gideon lebt. Aber als der stirbt, dann kommt ja sein Sohn, der Abimelech, der schlachtet seine Halbbrüder ab, 70 Männer. Und dann gibt es dann nur Streit und Elend. Er herrscht übel, dann kommt ein anderer, der gegen ihn kämpft und so weiter. Und das ist ja der Abimelech wird ja dann wirft von einer Stadt, wo er angreift, eine Frau von der Mauer, so einen Stein runter und trifft ihn. Und dann sagt er, muss er ja noch zu seinem Waffenträger oder zu seinem verbündeten Mann da sagen, komm, jetzt bring mich um, damit keiner sagt, eine Frau hat mich umgebracht. Und, ja, da kommt nur Elend bei rum danach. Manchmal erleben wir das nicht mehr, aber wir haben es dann manchmal unseren Kindern eingebrockt. Und da braucht es dann bei uns Demut. In Hebräer 11 heißt es, in diesen Glaubenshelden, da gibt es ja am Schluss diese Aufzählung. Und keine Sorge, das ist jetzt der Schluss. Da steht in Hebräer 11, 32, nachdem er über Abraham und die Erzväter und Josef und alle gesprochen hat, dann sagt er hier, er zählt nochmal auf, weil er sagt, jetzt, wir können gar nicht weitermachen. Vers 32, Hebräer 11, 32. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon. Und dann kommen noch mehr Namen. Jetzt ist er trotzdem Glaubensheld. Sehen wir, wie Gott denkt. Der denkt manchmal anders als wir. Natürlich ist er kein Glaubensheld damit, dass er einen Ephod aufgestellt hat, sondern dass er Gott geglaubt hat, dass er die Midianiter aus dem Land geworfen hat. Das war ja seine Glaubenstat. Und Gott sieht sowas. Und deswegen, lass uns das nochmal lesen. Hebräer 12, 1-3, was wir am Anfang gelesen haben. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, jetzt merken wir, das ist genau unser Kampf. Da ist Gideon uns dieses Vorbild, wie wir diesen Kampf kämpfen sollen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er hat mit seinem Opfertod am Kreuz, mit seiner Auferstehung den Grund gelegt für uns. Er ist der Anfänger des Glaubens und er wird es auch durchbringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Jesus schauen. Egal, was uns passiert an Fehlern, den Blick wieder erheben und auf ihn schauen. Hier heißt es ja weiter, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Selbst also auch meine eigenen Fehler, aber auch den Widerstand, den ich vielleicht von Mitmenschen bekomme, der soll mich nicht davon abhalten, den Blick auf ihn zu richten. Der soll mich nicht davon abhalten, einzusehen, dass ich noch Kanaaniter und Midianiter in meinem Herzen habe, wo noch alte Sünden und Gewohnheiten schlummern und auch ausbrechen. Die soll ich zu ihm bringen. Und da muss ich den Altar abbrechen und da muss ich den Kampf aufnehmen. Und er sagt, seht auf ihn, dann habt ihr Mut dafür. Wir denken, oh, Kampf anstrengend, ich schaff das doch nicht. Aber er schafft es doch. Das fordert was von uns. Das wird Leiden bedeuten, das tut weh. Das ist eine Art Selbstmord. Aber es ist nicht umsonst, weil er dabei ist und er der Garant ist, dass wir es durchstehen werden. Und dann am Ende bei ihm ankommen. Ich meine, was wollen wir mehr als ihn sehen von Angesicht zu Angesicht? Und das ist der Weg, den er mit uns gehen will dahin.